Herzlich willkommen zum Virtual Assistant Power Podcast. Ich bin Christine, Expertin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Meine Mission ist es, dich in der VA-Welt zu begleiten und dein Business als virtuelle Assistenz aufs nächste Level zu heben. Ganz gleich, ob du gerade erst startest oder dir bereits ein Business als virtuelle Assistenz aufgebaut hast. Im Sommer 2020 war ich bereits bei Holger Nentwich im Interview für seinen Podcast Lass dich nicht abzocken. Und dieses spannende Gespräch möchte ich dir nicht vorenthalten. Holger ist Experte für Vermögensaufbau, Sicherungen und auch Nachfolge. Und wir haben uns eine Stunde lang über meinen Weg in die Selbstständigkeit unterhalten, über den Beruf als virtuelle Assistenz und welches Win-Win für Unternehmer als auch VAs bei einer Zusammenarbeit entstehen kann. Wir haben unter anderem jede Menge hilfreiche Tipps für die erfolgreiche Selbstständigkeit rausgehauen. Und wenn du mehr dazu und auch über meinen Werdegang erfahren möchtest, dann solltest du diese Folge nicht verpassen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, jetzt wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute wieder mit einem Interview. Ich habe eine sehr, sehr interessante junge Dame, attraktiv und vor allem eine super Businessfrau, die Christine. Hallo Christine, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast.
Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung.
Ja, was ganz Neues. Früher war das eher so Online-Marketing, was du als Begrifflichkeit, wo du groß geworden bist, auf deiner Homepage stehen hast. Mittlerweile bist du Expertin für virtuelle Assistenz. Ist ja spannend, das habe ich noch nicht bisher kennengelernt. Sag doch mal so zwei Sätze, wer bist du und was machst du genau?
Ja, genau. Also ich wohne im schönen Köln und bin im Online-Marketing tätig schon viele Jahre, bin gestartet im Marketing ganz klassisch vor weit über 10 Jahren. Und ja, es hat sich ja so viel Marketing seitdem geändert. Also so viele Sachen sind dazugekommen. Selbst die Dinge, die ich im Studium gelernt habe, sind natürlich nicht mehr aktuell, weil sich der Markt unglaublich schnell wandelt. Und bin dann immer mehr gefragt worden von Unternehmen, ob ich ihnen im Online-Marketing natürlich auch helfen kann, als ich mich dann 2018 selbstständig gemacht habe. Habe viel in dem Bereich beraten und berate auch immer noch natürlich Unternehmen, auch im Bereich Online-Marketing. Aber habe dann auch schnell gemerkt, dass die Unternehmer zu mir kamen und gesagt haben, ja, ist ja alles schön und gut, aber wer soll das denn alles machen? Und so bin ich dann immer mehr auf die virtuelle Assistenz gestoßen, wirklich. Also meistens sind es tatsächlich Frauen, aber es gibt auch einige Männer in dem Bereich, die sich als virtuelle Assistenz selbstständig machen und orts- und zeitflexibel arbeiten. Und das ist immer sehr schön, vor allen Dingen für Mütter auch, aber auch für Menschen, die reisen wollen und so ihr eigenes Business aufbauen wollen. Und für die Unternehmer ist es ein riesen Vorteil, eine virtuelle Assistenz zu haben, denn die begleitet einen wirklich im Arbeitsalltag. Das heißt, ob Social Media Management ist, ob es Blogartikel schreiben ist, die ist näher im Team als einfach nur ein Freelancer, der für ein Projekt reinkommt. Und ja, genau, das ist...
Das hast uns ja schon ein paar Vorlagen gegeben. Bin ich entspannt. Lass uns das vielleicht alles mal so ein bisschen aufdröseln. Das heißt, du hast studiert Marketing irgendwo in der Uni oder FH?
Genau, ich habe berufsbegleitend studiert. Ich habe tatsächlich mal Hotelfachfrau gelernt nach dem Abi und habe dann schnell gemerkt, Marketing ist es eigentlich. Also bin dann ins Büro, bin Marketingassistenz gewesen, nachher Marketingmanager, war 9 Jahre bei einer großen Firma in der Hotellerie und bin danach zu Firmen gegangen, wie zum Beispiel Yelp, habe dort Marketing Community Management gemacht und habe hier den Köln-Bonner Raum betreut und habe berufsbegleitend im Bachelor BWL studiert und dann im Master Marketing.
Also schon eine grundsolide Ausbildung von der Pike auf.
Ja.
Und was macht man dann mit so einer Ausbildung?
Ja, okay, wenn man
das war dann der erste Schritt.
Du meinst nach der Hotelfachausbildung?
Ja, nachdem du hast ja begleitend studiert und dann hast du ja vermutlich auch so beide Seiten kennengelernt. Du hast das Arbeitsmäßige kennengelernt, dann sagen wir mal das, die Basics, was du vielleicht fachlich drauf haben sollte oder könnte. Und wie hast du das Ganze vermischt? Und was war da deine Idee? Du hast ja gesagt, du hast ihn 2018 selbstständig gemacht.
Genau, die Idee dahinter war natürlich berufsbegleitend zu studieren, um wirklich auch die Praxis kennenzulernen, als auch die Theorie. Und ich bin ein Mensch, ja, ich habe es wirklich von der Pike auf gelernt, der auch alles genau wissen will. Und da war einfach wirklich die Situation, als ich gesagt habe, okay, nur Uni, ich wollte auch immer arbeiten und wollte schnell in diese Arbeitswelt auch rein. Und das hat sich unglaublich gut ergänzt. Und dadurch bin ich auch sehr, sehr schnell natürlich aufgestiegen, weil ich einfach auch dann die Theorie einfach dann auch gelernt habe.
Aufgestiegen heißt?
Ich war mit Anfang, Mitte 20 Marketingmanager schon und das war...
Das ist schon eine Position, die kann man schon sagen, alle Achtung, da hat jemand Gas gegeben, oder?
Ja.
Gas gegen die männliche Konkurrenz, ne?
Ja, gut.
Nein, ich muss jetzt das mal ein bisschen aufräumen, nicht, dass das vielleicht falsch rüberkommt, weil das ist immer ein Beispiel, ich habe mir letztens zitiert, das hat mir auch eine Dame, die ich interviewt hatte, ihn mal erzählt, sagte er immer, da ist eine Stellenausschreibung, da steht drin, wir erwarten von unserem Bewerber, Bewerberin so, so mal 10 Features. Ne?
Ja.
Der Mann liest das, sagt, prima, eine davon erfülle ich ja, 9 nicht, bewerbe ich mich. Die Frau erfüllt 8, also 800% mehr als der Mann mit der einen, sagt, ah shit, 2 kann ich gar nicht erfüllen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich da bewerben sollte. Mhm. Deshalb musste ich eben so ein bisschen grinsen und wollte das nochmal eben klarstellen. Das heißt ja, du hast ja auch gesagt, du willst alles genau wissen. Mhm. Ich habe das bisher kennengelernt. Viele Frauen haben so, möchten alles genau wissen und möchten sehr perfekt sein. Hast du auch diese Eigenschaft so ein bisschen?
Ja, ich neige auch zu Perfektionismus, der mir dann aber auch öfters mal im Weg steht, wo ich mich dann auch mal, wieder besinnen muss, dass es nicht immer alles perfekt ist und ja, better done than perfect. Ne? Also dann muss man sich auch nochmal zügeln und sagen, okay, jetzt aber und sich auch trauen und vor allen Dingen springen. Und das ist in der Selbstständigkeit natürlich immer wieder der Fall. Also ganz klar. Aber ich glaube auch das, was du eben gesagt hast, ist so schön, dass du es hervorbringst, weil mittlerweile setze ich mich ja für die Frauen ein, dass die in die Selbstständigkeit gehen. Und dass das genau nicht ist, ne, dass alles perfekt sein muss oder man die 10. Ausbildung gemacht haben muss, bevor man jetzt wirklich starten kann, sondern dass man auch einfach mal in die Umsetzung kommt, dass man losgeht für seine Träume und auch einfach sagt, ich mache das jetzt.
Ja.
Und das ist so wichtig, weil wir uns doch oft da zurückhalten und deswegen, ja, auch mein Business mit der virtuellen Assistenz.
Ja, super. Und dann hast du jetzt nach dem dualen Studium, hast du dich zur Marketingleiterin hochgearbeitet? Das war jetzt auch in der Hotelbereich oder war das schon bei Yelp? Das habe ich eben.
Nee, ich war 9 Jahre bei Marriott.
Bei Marriott, okay.
Genau, Und ja, bin da praktisch groß geworden, ne? Ja. 19 rein, 28 bin ich dann zu Yelp gegangen, lange Zeit.
Und Yelp ist doch dieses Bewertungsportal, wo im Prinzip Restaurants bewertet werden. Hat es nicht vorher einen anderen Namen gehabt? Das ist doch mal anders.
Die haben Quipe aufgekauft.
Genau, Quipe war das, genau. Quipe und dann Yelp. Ne?
Genau, also das haben die aufgekauft, das war immer schon Yelp, aber in Deutschland wurde das dazu gekauft.
Ja,
genau, war auch eine sehr spannende Zeit und war hier für den Köln-Bonner Raum verantwortlich und habe im Prinzip beides gemacht, Marketing, Community Management, das heißt, ich habe die Community online betreut und hatte das Ganze am Computer und auch flexibel sein, aber auch offline. Das heißt, ich habe die verrücktesten Events in der Stadt geschmissen und habe die Community auch wirklich offline getroffen. Also die auch viel bewertet haben, habe Events in der Stadt mit den lokalen Unternehmen gemacht.
Interessant. Ich meine, wir haben ja einen Wandel. Ne? Der Wandel war ja früher nach dem Motto, man macht Marketing, es war im Prinzip Print und so weiter, bleibt vielleicht am Anfang ein paar E-Mails zu verschicken und irgendwann hat sich die Welt verändert. Das ist vielleicht jungen Leuten gar nicht so bewusst. Oder die ein bisschen älter sind, früher haben wir im Prinzip noch Briefe verschickt, wir haben im Prinzip Briefe konvertiert, haben die drucken lassen, unsere Werbemaßnahmen. Die Welt hat sich in den letzten letzten 15 Jahren eigentlich dermaßen schnell verändert. Und das hast du ja in deiner Vorstellung auch schon angesprochen. Es ist ja so viel anders gelaufen, wird anders gemacht mittlerweile.
Absolut.
Aber ich höre daraus, du hast diese Kombination gemacht mit dem, das Fachliche, das Offline, das Online miteinander zu kombinieren. Das heißt, du spielst auf der gesamten Klaviatur, so kommt mir das vor.
Es war halt immer für mich auch Eventmanagement auch ein Steckenpferd. Ich war auch in der Hotellerie ein halbes Jahr, ungefähr im Eventmanagement und das war auch was mich fasziniert hat. Und ich finde, das kann man so toll kombinieren mit dem Marketing. Weil es ist mittlerweile Erlebnismarketing, es bleibt hängen bei den Menschen. Und das auch online zu transportieren, das ist ja das Große, was man hinbekommen muss. Denn so funktioniert Community Management, indem man auch natürlich zum einen Menschen zusammenbringt, aber auch entertaint in einer Art und Weise, dass sie auch weiterkommen und zusammen wachsen und auch die Community weiter wächst. Und da hat mir das Eventmanagement immer sehr, sehr viel Inspiration geboten. Und das war tatsächlich immer das Schöne, auch bei dem Job bei Yelp, das Eventmanagement und Marketing zusammenbringen zu können.
Cool, da hast du also gute Fähigkeiten in deinen Rucksack reingepackt, deinen Lebensrucksack, und dann hat dich die nächste Reise wohin geführt?
Dann nochmal zu einem Startup aus Finnland tatsächlich, Rescue Club. Und die haben überschüssige Speisen und Lebensmittel über eine App gerettet. Das heißt, man konnte to go 50% oder teilweise noch mehr reduziert sich überschüssige Speisen oder Lebensmittel auch holen von Restaurants, Cafés und so weiter. Und ja, ich fand das eine ganz tolle Aufgabe, weil ich einfach, Lebensmittelverschwendung, das liegt mir einfach selber am Herzen und fand das super und hatte natürlich auch schon den Kontakt zu den lokalen Unternehmern gehabt in der Stadt und habe hier einen Markt aufgebaut. Leider kam zur gleichen Zeit ein Konkurrent mit rein, der ein bisschen stärker war in Deutschland, und dann konnten die nicht alle Städte halten und Köln war da drunter, und danach habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mich selbstständig.
Interessant, ja. War das jetzt, weil das jetzt nicht so gelaufen ist, oder hast du auf einmal gesagt, nee, jetzt habe ich so viel in meinem Rucksack an Fähigkeiten, jetzt will ich mal selbst mal eine PS für mich auf die Straße bringen?
Ich glaube, es war so beides. Ich hatte es immer in mir, aber ich brauchte diesen Schubser, um den Weg zu gehen.
Ist manchmal so, das Leben muss einem schon mal einen Schubser geben. Absolut, aber ich glaube, wenn das nicht schon in dir drin gewesen wäre, hätte der Schubser nicht viel gebracht, oder?
Das glaube ich auch. Also ich merke schnell, wenn Menschen wirklich, und das merke ich bei den virtuellen Assistentinnen jetzt auch sehr, sehr stark, wer wirklich bereit ist, sich selbstständig zu machen. Und zwar, ich finde, das ist Einstellungssache. Wer das spürt, wer das in sich hat, der wird es merken und der wird auch an irgendeinem Punkt im Leben nicht mehr drum herum kommen, das dann auch zu verwirklichen und den Schritt zu gehen. Der eine früher, der andere später.
Ja, du sprichst das ganz Wichtiges an, weil die Arbeitnehmereinstellung, ich kann als Arbeitnehmer einen Top-Job machen, werde gut bezahlt, aber letzten Endes bin ich immer abhängig von einem, der oben mir etwas vorgibt. Ja. Und die Eigenmotivation, die wird manchmal durch den Arbeitgeber doch extrem verstärkt, indem er sagt, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal das, es werden unheimliche Termine gesetzt. Wie war denn der erste Schritt so, dass du gesagt hast, du hast ja dann diese Seite kennengelernt, auch im Management, auch Marriage stelle ich mir vor, unheimlich zeitaufwendig, schon ein bisschen stressig, da werden gerade bei den Amerikanern, da werden die Businesspläne gemacht, quartalsmäßige Zahlen und so weiter. Das ist Hire-and-Fire-System, was man sehr, sehr oft hört, was mittlerweile auch in Deutschland auch gibt, nicht nur bei den Amis, wenn man so schön sagt. Das heißt, wie bist du denn damit umgegangen?
Dadurch, dass ich da ja mehr oder minder reingewachsen bin, kannte ich ja diese amerikanische Arbeitsweise sehr, sehr gut. Und danach Yelp, wieder amerikanisches Unternehmen. Ja. Wieder die gleiche Mentalität, das heißt, ich bin damit ja auch irgendwie in der Arbeitswelt groß geworden. Und das hat mich aber auch sehr eigenständig gemacht. Ja. Und von daher kann ich das eigentlich nur unterstützen, nicht in allen Dingen, garantiert nicht. Aber an sich ist es schön, dass man zu so einer Selbstständigkeit schon hinerzogen wird. Und das hat mir sehr, sehr viel ermöglicht, nachher, als ich mich dann wirklich selbstständig gemacht habe.
Ja, und wie war das denn? Also die Idee, jetzt mache ich mich selbstständig. Mhm. Man steht ja nicht morgens auf, zwar mich selbstständig, jetzt kaufe ich ein Telefon, schreibe ich und sonst was. Wie hast du das entwickelt? Sag doch mal, weil ich finde das interessant für die Community. Ja. Viele hören ja zu, die sagen, ach, interessant, ich will mich auch selbstständig machen. Oder der selbstständig ist, hat ja auch seine damals Story, die jetzt vielleicht wieder ein bisschen aufploppt. Wie war denn das bei mir? Da kommt so ein Déjà-vu. Erzähl doch mal, wie war das bei dir?
Also als Rescue Club dann natürlich gesagt hat, wir ziehen uns aus den Städten zurück, dann gab es noch eine Option, dass ich nach Berlin gehe. Und dann habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Und, und so. Und damit habe ich natürlich meinen Job dann auch verloren letztendlich. Und das war diese Vorstellung, wie du eben schon sagtest, von einem Arbeitgeber abhängig zu sein, war für mich plötzlich so abstrus, auch wenn ich es all die Jahre war, aber nur noch einen Einkommensstrom zu haben, der wegbricht, hat mir fast regelrecht Angst gemacht, so dass ich eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gesehen habe, zurück in den Job zu gehen. Und ich hatte tolle Bewerbungsgespräche am Laufen. Ich habe, ich glaube, 4 sehr, sehr gute Stellen abgelehnt und in der Zeit. Und es war, dass ich gemerkt habe, okay, es kann nicht immer der Job sein, an dem irgendwas falsch ist, irgendwas sagt in mir, ich muss in die Selbstständigkeit. Und es hat wirklich mich da reingezogen. Aber auch das war ein Prozess. Das heißt, ich habe dann, wie du auch eben sagtest, als Frau vielleicht auch wieder so ein bisschen nicht daran geglaubt, dass ich schon alle Fähigkeiten habe, und habe dann nochmal eine Fortbildung gemacht, 4 Monate zum Social Media Marketing Manager. Ich habe mir also nochmal eine Fortbildung.
Hattest du denn schon eine Business-Idee, wo du sagst, ich mache mich selbstständig, aber in welchen Bereichen womit? Die hattest du schon.
Ich habe tatsächlich am Anfang ausgetestet. Ich war wieder so zwischen, gehe ich ins Eventmanagement und mache wirklich Events. Das wäre aber ortsgebunden. was mir ein bisschen nicht vorstellen. Ich reise sehr, sehr gerne, wo mich dann das Online-Marketing mehr gereizt hat. Ich habe es tatsächlich, ich habe auch noch eine Fortbildung gemacht als Wedding-Plannerin und habe dann gedacht, na, vielleicht ist es das, weil es ist sehr event, natürlich eventbezogen. Und habe dann aber gemerkt, nein, ich möchte reisen, ich möchte von überall aus arbeiten können. Meine Lebensvorstellung ist eine andere als die immer nur.
Also du hast schon probiert nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es das schon ist, ich probiere mal das, aber du hast trotzdem immer wieder das Ganze kritisch beleuchtet und so das analysiert, hat mir das jetzt wirklich was gebracht? Ist es das oder ist es nicht? Das höre ich jetzt gerade so
Ja, aus. Ja, schon. Also einfach, weil ich mir nicht nachher den Vorwurf machen wollte. Das heißt Vorwurf, in der Selbstständigkeit kannst du es ja austesten. Ja? Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann probierst du weiter. Also da würde ich auch jedem die Angst nehmen wollen, gar nicht so sehr zu sagen, ich muss mich jetzt auf einen Bereich festlegen. Und auch da, wie du eben schon auch im Intro gesagt hast, es verändert sich ja laufend. Meine Selbstständigkeit ist nicht mehr die gleiche, wie sie vor 2,5 Jahren war. Ich muss sagen, ich hatte von Anfang an natürlich sehr, sehr gutes Netzwerk im Marketingbereich. Das heißt, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich die ersten Kunden schon, die ich wirklich betreut habe. Zunächst als Freelancer, habe im Online-Marketing sehr, sehr viel gemacht, hatte die Social-Media-Manager-Fortbildung. Das heißt, ich habe Social-Media-Management für viele gemacht und habe selber im Prinzip schon als virtuelle Assistenz gearbeitet.
Ja. Das heißt, du hast eigentlich schon einen halben Fuß in der Selbstständigkeit gehabt. Ja. Du hast ein super Netzwerk aufgebaut. Mhm. Das war kein Sprung, wie man so schön sagt, ins kalte Wasser. Und dann guckst du mal, ob du schwimmen kannst oder ob du untergehst. Sondern du hast das schon sehr gut vorbereitet und konntest dann im Prinzip immer ein paar Aufträge rüberziehen und hast dich dann weiterentwickelt.
Genau, obwohl ich mich von Anfang an Vollzeit selbstständig gemacht habe. Also da war nichts, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich noch eine Teilzeitstelle und dann gehe ich, sondern es war von Anfang an Vollzeit. Ja. Aber es war schon auf einem soliden Boden dadurch, dass ich von Anfang an halt Freelance-Aufträge hatte.
Was brauchst du als Selbstständiger? Ein Telefon, Schreibtisch und Mund zum Reden.
Und zwei Ohren
zum Zuhören. Und Laptop natürlich, Das heißt also von den Investitionen überschaubar. Ja. Das heißt, das finanzielle Risiko konntest du schon ein bisschen abchecken.
Ich habe auch ganz klassisch, wirklich einen Businessplan für mich geschrieben und habe einfach wirklich abgeschätzt, okay, wie viel brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich? Weil ich meine, jeder hat so im Kopf seine Ausgaben, aber wenn man dann schon mal ein ganz gutes Gehalt hatte, achtet man vielleicht auch nicht mehr auf alles. Mhm. Und da war wirklich so, okay, wie viel brauche ich denn jetzt wirklich pro Monat? Und das war so der erste Einstieg, sich nochmal mit vielen Sachen auch auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, die ich bis zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht in der Form hinterfragt habe. Also auch
nicht musste es. Ne?
Auch nicht musste, man zahlt in das System ein, man hat...
Das System ist deutsche Rentenversicherung.
Deutsche Rentenversicherung, genau. So. Und plötzlich steht man da und braucht eine Krankenversicherung oder muss sich überlegen, wie man es macht, wie man weiter vorsorgt für seine Rente und so weiter. Und das war natürlich ein Prozess. Aber da muss jeder durch, der in die Selbstständigkeit möchte. Und ich finde das eher spannend, weil man wird gefordert, aber auch viel belohnt in der Selbstständigkeit,
Sehr cool, sehr guter Tipp. Und dann hast du dich also selbstständig gemacht, hast schon die ersten Kunden mitgenommen. Womit hast du dann dein erstes Geld verdient, indem du Social-Media-Kampagnen
gemacht hast? Social-Media-Management. Ich habe verschiedenste Kanäle betreut, Facebook, Instagram. Habe aber auch da schon Übersetzungsarbeiten habe ich viel gemacht. Ich habe einen Kunden aus den USA bzw. aus England betreut. Habe hier viel Newsletter übersetzt, wo nicht einfach nur Übersetzungsarbeiten gefragt sind, sondern dann auch natürlich der Marketingblick für die Sachen. Ah, cool. Und so bin ich dann gestartet.
Ja, also vielfältige Fähigkeiten, die ich so höre. Ne?
Naja,
klar, bei Merit war eigentlich die Business-Sprache, die Tagessprache, dann war das natürlich klar. Ja. Und natürlich auch, was du gesagt hast, natürlich auch, nur übersetzen allein bringt ja viele Unternehmen nicht weiter. Die wollen das natürlich auch, wenn sie einen Auftrag Nehmer haben, dass der Auftragnehmer in der Lage ist, das nachher auch umzusetzen in Marketing, Social Media, Kampagnen etc. Das, da bist du ja auch wieder, hast dich unterschieden vom Mitbewerber und Mitbewerberinnen ein bisschen, oder?
Genau, weil ich dann den Blick hatte, ich habe dann auch Wettbewerbsanalysen durchgeführt, weil die selber nicht in Deutschland, also in Deutschland den Markt dann hatten und dazugenommen haben, aber auch den Markt jetzt nicht wirklich noch nicht kannten. Ich habe für die Wettbewerbsanalysen gemacht und solche Dinge und habe da nochmal mit einer Marketing-Sicht drauf geguckt und nicht nur, in Anführungsstrichen, das Social Media Management.
Aber das Thema so selbstständig sein, Unternehmerin zu sein, das hast du jetzt nicht in die Wiege gelegt bekommen und vom Elternhaus, dass die Eltern das was vorgelebt haben.
Nee.
Das heißt, deine Eltern haben ganz, ganz anderes gemacht.
Meine Mutter war schockiert, als ich ihr gesagt habe, und jetzt mache ich mich selbstständig.
Ja.
um Gottes Willen, das ist doch so unsicher. Das ist halt immer das. Und dann habe ich ja auch erklärt, mit dem Einkommensstrom, das, was ich eben gesagt habe, das ist für mich persönlich, ist es unsicherer, von einem Arbeitgeber abhängig zu sein. Ich habe es lieber selbst in der Hand und kann mit Kunden arbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und kriege auch nicht so einen Stempel aufgedrückt. Also ich bin wirklich bei Marriott nachher an Grenzen gestoßen, wo es dann hieß, okay, das sind Konzernstrukturen, da kann man nicht noch viel von außen Neues mit reinbringen. Es sind nun mal jahrelang aufgebaute Strukturen und auch ein sehr striktes Organigramm, an das man sich halten muss. Ja. Und da habe ich doch gemerkt, okay, vielleicht bin ich nicht
diese die Selbstverwirklichung ist da nicht so sehr gegeben. Dafür muss man sich selbstständig machen. Aber nochmal zu dem Thema Eltern. Ich finde das so süß, weil ich hatte im Studium, Finanzdienstleistungsbereich, mein Vater sagt, werd doch Beamter, hast einen sicheren Job. Mann.
Ja.
Das ist eine andere Generation gewesen. Mhm. Und ich meine, man muss auch die Arbeitswelt, das ist ja auch ein bisschen das Thema in unserem Interview hier, das hat sich ja dermaßen verändert. Wir arbeiten nicht mehr so, wie wir gelernt haben vor zig Jahren. Und halt die Halbwertszeit von irgendwelchem Wissen, was das ist ja, in 2,5 Jahren hast du dich schon deine Arbeitsweise verändert, das haben wir noch nicht ganz rausgearbeitet. Wenn du dir vorstellst, guckst du zurück, 10, 20, 30 Jahre, unsere Eltern, Großeltern sind in einem Job im Prinzip dem eine Ausbildung gemacht und sind sehr wahrscheinlich in dem Job nach der Ausbildung übernommen worden als Lehrling.
Ja.
Studieren war bei der Kriegsgeneration nicht gang und gäbe und die sind dann in dem Job praktisch auch in Rente geschickt worden. Dann kamen jetzt unsere Eltern, die dann, was weiß ich, in 50 bis 70 jetzt sind, die haben vielleicht einmal den Job gewechselt, aber meistens auch im Angestelltenverhältnis. Und wenn auf einmal ein Kind ankommt, kannst du Christine, hey Mama, ich mache mich selbstständig, sagen, um Gottes Willen, weil die Konditionierung ist doch unterschiedlich. Wenn du mal angestellt gearbeitet hast, dann bist du ja ganz anders konditioniert. Dann hast du diese Selbstständigkeit, ja, wer zahlt dein Gehalt, wie machst du das, die Versorgung, die deutsche Rentenversicherung, wer macht das alles für dich? Ne? Aber deine Mutter hat dich gelassen, die hast du überzeugen können. Die hat das jetzt nicht so ein Bollwerk aufgebaut, über das du gar nicht drüber wegschauen konntest.
Was hatte sie für eine Wahl? Ich war zu dem Zeitpunkt schon Anfang 30 und habe gesagt, so, und jetzt gehe ich. Also ich habe da auch nicht groß gefragt oder ich habe gesagt, das ist jetzt meine Entscheidung und habe da auf mein Bauchgefühl gehört.
Cool, ja, du hast die richtige Mindset gehabt. Wie du gesagt hast, du hast die Einstellung gehabt und du hast dein Ding ja gelebt. Ne?
Ja, genau. Und wie du schon sagst, wirklich, mein Vater hat studiert, noch immer bei der Firma, bei der er dann nach dem Studium durchgestartet ist. Und es sind andere Generationen. Aber ich merke es auch daran, wir sind ja auch in so einer Sharing Economy. Es geht ja auch nicht mehr darum, bei den Eltern war es noch so ein Haus kaufen, alles so bei sich behalten. Das ist die Nachkriegsgeneration und das ist ja heutzutage auch nicht mehr so gegeben, dass man jetzt ein Auto haben muss oder... Mhm. Dass man zu Hause noch ein riesen Bücherregal hat oder so. Wir sind nun mal in einer Sharing Economy in der digitalen Welt und das merke ich auch, dass sich da auch Ansprüche einfach verschieben, weil es nicht mehr, früher war das vielleicht eine Ansehenssache, das ist heute einfach nicht mehr so gegeben. Und das merke ich halt auch immer wieder und habe dadurch auch einfach für mich die Sicherheit gewonnen, als ich ausgerechnet habe, was ich wirklich brauche, um irgendwie finanziell gut aufgestellt zu sein in der Selbstständigkeit. Dass ich gemerkt habe, okay, das funktioniert und das passt. Und, das passt. Und mittlerweile sagen sie auch, die merken ja auch, wie ich dadurch glücklich geworden bin oder glücklicher geworden bin und merken auch, okay, das war absolut für dich der richtige Schritt.
Absolut, ja. Alles andere wäre auch ein bisschen blöd. Ne? Wenn du jetzt da sitzen würdest, wäre es unglücklich.
Es war tatsächlich immer, aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass man das immer schon so in sich hat. Es war für mich wirklich eine schlimme Vorstellung, als Beamtin oder so 40 Jahre dort in einem Büro zu sitzen oder noch länger. Und das ist, also ich habe es bei Marriott ja auch erlebt, da waren auch einige, die schon 25 Jahre oder so in dem Büro saßen. Und das sind andere Menschentypen. Das ist ja auch, ich finde das gar nicht verwerflich. Ich finde, das zeigt sehr viel Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Aber es passt nicht zu mir.
Ja, das ist gut gesagt, das passt nicht zu dir. Ich glaube, jeder muss das machen, wo er selbst Spaß dran hat. Wenn einer einen Beamten da sein, ob er Merit sein Lebensglück findet, hey, why not?
Ja, alles gut. Absolut.
Thema ist nur, wenn du den Job machst und bist unglücklich, und in Köln sagt man kühlt rum, ne? Für die Nicht-Kölner, das heißt, man meckert rum, ist unzufrieden, meckert nur rum über solche Sachen, dann hast du ein Problem, dann sollte es sich verändern. Ne?
Genau.
Aber jetzt mal zurück, du hast ja dann auch gesagt, die Welt hat sich geändert, auch durch die Arbeitswelt. Und das ist natürlich auch bei deinen Kunden, macht sich das bemerkbar. Das heißt, On-Marketing, dann Online-Marketing und jetzt demnächst Virtual-Marketing, Virtual Assistance. Mhm. Wie war da die Entwicklung? Was hast du jetzt nimmer, wie waren deine Projekte am Anfang? Wie haben die sich weiterentwickelt? Wie sind deine Projekte heute?
Also ganz am Anfang bei Marriott war es ja wirklich noch, wie du vorhin gesagt hattest, Flyer kreieren. Ja. Ich glaube, ich habe meine erste Facebook-Seite für das Unternehmen 2011 aufgesetzt. Das waren schon so die ersten Anfänge. Wenn man sich heute Facebook anguckt, da ist es nicht nur zweimal die Woche einen Post machen, sondern es ist ja so viel mehr als das inzwischen. Und da hat sich das ganz, ganz viel natürlich weiterentwickelt, auch in der Arbeitsweise und online. Ja, ist dann natürlich immer mehr hinzugekommen. Ich meine, gerade auch durch Yelp, durch Marriott, aber auch zum Beispiel durch die ganzen Buchungsportale, die ich betreut habe, Expedia, Booking.com, wie sie alle heißen, nach das nach außen zu tragen. Ich hatte ja nicht nur die Hotelzimmer zu vermarkten, sondern auch die Tagungsräume und auch das Hotel, Restaurant und die Bar, wo auch Laufkundschaft gewünscht war. Das heißt, ich hatte ja zum einen den lokalen Markt dort für das Restaurant, aber dann halt auch international für Tagungsräume und für die Hotelzimmer. Und es war ganz spannend, was da sich schon online natürlich getan hat, dadurch, dass es schon international war, habe ich natürlich schon viel online immer mitbekommen. Und das hat sich natürlich durch Yelp weiterentwickelt. Und ja, aber wenn ich ans Studium denke, es war noch ganz andere Zeit. Ja, genau. Ja, und dann generell, klar, im Online-Marketing, ich glaube, was jetzt auch, auch durch die Krise, die wir jetzt auch haben und durch die Corona-Zeit, die natürlich auch war, haben auch immer mehr oder viele Menschen gemerkt, okay, wie gut es ist, wenn man auch ein zeit- und ortsflexibles Business hat oder wie wichtig auch Homeoffice ist, dass Firmen darauf ausgerichtet sind einfach. Und da, finde ich, hat sich einfach noch viele Firmen haben sich immer noch sehr gesträubt. Plötzlich ist für viele Homeoffice möglich. Das war vielleicht vor einem halben Jahr noch undenkbar. Und dadurch tut sich natürlich auch viel im Online-Marketing, das ist ganz klar. Also wie ich eben schon sagte, Social-Media-Kanäle verändern sich. Es kommen Social-Media-Kanäle hinzu, andere fallen vielleicht auch weg. Und auch innerhalb dieser Kanäle verändert sich viel. Wo früher nur ein Facebook-Post war, ist heute noch eine Gruppe zu betreuen, eine Story zu machen, Werbung zu schalten und so weiter. Also es ist noch viel mehr als das. Und das merken natürlich auch Unternehmen, die früher vielleicht gesagt haben, Online-Marketing, das brauchen wir nicht. Und das merkt man halt extrem, dass sie jetzt immer mehr oder auch schon vor einigen Jahren natürlich, aber mehr dahinter kommen.
Das heißt als Botschaft auch, wer heute kein Online-Marketing macht, der ist eigentlich von gestern und der ist auch im Abstellen nass. Kann man das so hart formulieren?
Es kommt tatsächlich auf die Branche an. Ich sag mal, wenn ich in sehr spezielle Branche bin und ich habe meine Stammkunden und ich pflege die gut und wirklich kümmere mich auch drum, dass ich Nachwuchs heranzüchte, weil das vergessen oft einige, ja, sich dann auch wirklich die Kinder von den Kunden sozusagen dann schon als Kunden heranzuziehen, dann kann das vielleicht auch noch funktionieren. Aber selbst wenn ich das Café um die Ecke nehme, was sich dann präsentiert nochmal auf eine andere Art und Weise und Online-Marketing für sich nutzt, kann auch im lokalen Bereich unglaublich viele Kunden über Online gewinnen. Das ist natürlich eine Kunst für sich nochmal, von Online auf Offline sozusagen Kunden zu gewinnen. Aber ja, es ist einfach das oder der Weg, den man gehen sollte. Man kann es meiner Meinung nach in den meisten Branchen nicht mehr ignorieren.
Bist du jetzt auf bestimmte Branchen spezialisiert? Also auf gut Deutsch, wer sind deine Kunden?
Meine Kunden sind jetzt in erster Linie virtuelle Assistenten. Und eine virtuelle Assistenz, um da mal den Begriff näher zu erklären, ich habe das jetzt schon sehr oft benutzt, den Begriff, agiert im Prinzip wie ein Freelancer, nur dass sie nicht einfach nur für ein Projekt in ein Unternehmen kommt, sondern den Unternehmer im Alltag, im Arbeitsalltag begleitet, erleichtert. Das heißt, es werden zum Beispiel Social-Media-Kanäle gepflegt oder Blogartikel geschrieben, Webseiten. Es kann aber auch genauso Reisebuchungen sein. Also alles, was man sich so vorstellen kann.
Also ich bin Unternehmer, alles das, was ich aus Zeitgründen und oder auch aus fachlichen Gründen nicht mehr selbst kann, muss ja gucken, wo ich mir das einkaufe. Entweder kaufe ich mir eine neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin ein, muss die Kosten für kalkulieren, habe ich immer da sitzen. Ist so eine Frage, muss ich ausbilden, die Person? Oder ich greife jetzt auf einen Spezialisten zurück und da hast du hier was ganz Neues kreiert. Ne? Du hast ja eine Virtual Academy hast du jetzt.
Genau, Virtual Assistant Work Academy, also Work, Arbeit und also Work Academy und dann die Academy damit rein. Ach
genau, du hast Work und Work Academy hast du als Wortspiel
genau. Genau, in der ich die virtuellen Assistentinnen vor allen Dingen im Online-Marketing-Bereich mit Experten weiterbilde. Weil, genau was du gerade sagst, der Unternehmer holt sich dann eine Expertin mit an Bord und auch die müssen natürlich ihre Fortbildung regelmäßig machen. Jetzt ist das Online-Marketing-Feld so groß und verändert sich einfach laufend, dass ich gesagt habe, okay, gerade eine virtuelle Assistenz macht häufig nicht nur eine Sache. Also wenn du Social Media Management machst, dann ist es zum Beispiel auch gut, Ahnung von Facebook-Werbeanzeigen zu haben, damit du jemandem anderen wiederum zuarbeiten kannst. Mhm. Und das war mir einfach wichtig, dass man das große Ganze kennenlernt. Oder wenn du Blogartikel schreibst, dass du eine Ahnung von SEO-Marketing hast. Mhm. Weil das gibt einen unglaublichen Pluspunkt bei deinen Kunden und ein gutes Alleinstellungsmerkmal häufig. Wenn du nicht nur Experte in deinem Gebiet bist und ich sage jetzt mal nicht nur Facebook-Werbeanzeigen schaltest, sondern auch ein bisschen links und rechts gucken kannst.
Und Tellerrand hinausgucken kannst.
Genau. Ja. Und das habe ich halt in der Academy, dass ich die fortbilde in den verschiedensten Bereichen beziehungsweise Experten dazu hole, die das
machen. Das heißt, erstmal dein unternehmliches Dasein ist ja jetzt zuerst einmal, du hast jetzt dich auf die Zielgruppe Damen spezialisiert, die bildest du aus zur virtuellen Assistentin. Das heißt also, das ist vom Know-how her, wie arbeite ich, wie gehe ich mit dem Kunden um und so weiter. Das ist ja ein Job, den hat es ja vorher nicht gegeben. Ne? Hat vielleicht vorher gesagt, mach mal ein bisschen Heimarbeit, aber Heimarbeit, was war ihr, irgendwas einkonvertieren, was zu stricken oder sowas in der Richtung. Und jetzt geht es ja um richtig, ja, um coole Business-Themen, wo ja schon ein bisschen Grips vorhanden sein muss. Das kann ja nicht jeder machen, der im Prinzip sagt, ich habe gerade meine Hauptschulausbildung gemacht, jetzt werde ich virtuelle Assistentin. Dann gehört schon ein bisschen mehr Fähigkeit dazu. Ne?
Ja, ich meine, es gibt jetzt keine klassische Ausbildung für die virtuelle Assistenz. Es sind natürlich alles irgendwo Quereinsteiger. Der Begriff, der ist noch relativ frisch und vielleicht nicht mehr in den Babyschuhen, aber in den Kinderschuhen in Deutschland. Ist so ein bisschen, man sagt, aus der Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris entstanden, wenn du das Buch kennst.
Kenn ich, ja.
Er hat gesagt, der Unternehmer muss sich auf die Kernkompetenz konzentrieren und er braucht wirklich Experten, an die er outsourced. Und eine VA, wie man es auch abgekürzt nennt, virtuelle Assistenz, die ist natürlich sehr zeitflexibel in dem Sinne, dass ich jetzt keinen Mitarbeiter fest einstellen muss. Das heißt, ich kann sehr flexibel mir die Person reinholen und ich muss sie nicht einarbeiten. Ich muss denen noch nicht mal einen Sitzplatz in meiner Firma geben und dafür die Kosten tragen, sondern die arbeitet ja dann auch
remote. Das heißt, ich habe ein Thema nach dem Motto, könnt ihr mir helfen, mich im Social-Media-Bereich besser zu positionieren? Wer macht dann die Analyse? Machst du erstmal die Analyse, wo es hingeht und setzt dann dafür deine virtuelle Assistentinnen speziell ausgesucht ein?
Ich vermittle virtuelle Assistentinnen auch. Also da, ich agiere jetzt nicht als Agentur, die dann sagt, ich habe die virtuelle Assistenz unter mir sozusagen und verteile die Aufträge weiter, sondern ich vermittle dann, weil ich möchte mich da gar nicht zwischenschalten. Ich möchte, dass es eine Bindung gibt zwischen dem Unternehmer und der virtuellen Assistenz. Die soll mit in das Team aufgenommen werden. Und da, wie gesagt, unterscheidet sich es von einem klassischen Freelancer, der nur für ein Projekt vielleicht mal reinkommt oder nur für eine gewisse Zeitspanne und gar nicht so richtig tief in dem Team drin ist. Und erst recht von einer Agentur, an die man vielleicht das Social Media Management abgeben kann, aber da vielleicht sich verschiedene Ansprechpartner hat. Und das ist, finde ich, das Besondere an der virtuellen Assistenz, warum ich mich auch nicht dazwischen schalte, sondern in dem Moment vermittle. Und dass die wirklich ins Unternehmen geholt wird als Expertin, sich bei mir auch fortbildet unter anderem so ihr Wissen auch erlangt, aber trotzdem auch im Unternehmen dann wirklich im Team mitarbeitet.
Verstehe. Nimm nochmal ein Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel, vielleicht aus zwei, drei verschiedenen Branchen, damit die Hörer mal so ein bisschen angefüttert werden nach dem Motto von der Idee her, ach, wäre das vielleicht für mich auch etwas.
Ja, also von den Aufgaben haben wir schon gehört, es ist relativ vielfältig, aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel Social Media Management, wo du es gerade schon angesprochen hast. Du hast deine Kanäle, du sagst, ah, das raubt mir Zeit und Nerven, ja, ich möchte einfach jemanden, der jetzt professionell drauf guckt, mit Strategie mir das Ganze vorplant, die Fotorecherche macht, die Texte schreibt.
Mal eben kurz einer. Das heißt, es ist im Prinzip vom Ein-Mann-Team kann euer Kunde sein bis zum mittleren, großen Unternehmen.
Genau.
Hat also die gesamte Spannbreite.
Absolut. Kommt auch immer auf die virtuelle Assistenz drauf an. Also viele kommen vielleicht auch aus großen Konzernen und wurden sogar teilweise von ihren Arbeitgebern wiederum als Selbstständige wieder reingeholt. Also nach Jahren, weil die einfach noch Kontakte haben, die jetzt drauf gekommen sind. Boah, du hast ja damals in dem Bereich und kannst du uns nicht unterstützen. Aber da ist es wirklich so, das kann querfeld ein sein. Also für Einzelunternehmer eignet es sich auch wirklich, um erstmal das erste Team aufzubauen, weil nicht jeder möchte sofort fest einstellen, weil es ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Aber auch immer mehr Unternehmer, auch im mittelständischen Bereich, die kommen ja immer mehr auf diese Gedanken, ach ja, da können wir uns mal jemanden mit dazu holen oder wir können jetzt gerade nicht fest einstellen, aber wir brauchen trotzdem diese Expertise im Unternehmen.
Richtig. Ja, du hast erstens keine Fixkosten und zweitens hast du natürlich auch eine virtuelle Assistentin, die selbst praktisch, die ist selbstständig und hat auch sagen wir mal, die Motivation, die muss es auch sich permanent weiterbilden, hat einen Expertenstatus. Ja. Das hast du ja bei eigenen Mitarbeitern, die musst du ja als Arbeitgeber immer wieder auf Schulung schicken, hast extra Kosten obendrauf.
Ganz genau. Ja. Und das merkt man auch häufig, dass da natürlich dieser eigene Ansporn extremst ist.
Ja.
Das ist nichts, was der Unternehmer bezahlen muss in dem Moment, sondern die bilden sich ja sozusagen in ihrer Freizeit weiter und haben natürlich auch andere Kunden. Das heißt, es gibt auch Synergieeffekte, wo man dann ganz klar, wo die virtuelle Assistenz ganz klar von einem anderen Kunden lernt und sagt, oh, okay, das hat super bei dem Kunden funktioniert, das könnte auch bei meinem anderen Kunden funktionieren. Und ja, genau.
Und wie kommen jetzt die virtuellen Assistentinnen an dich?
Ja, gute Frage. Mittlerweile, ich mache natürlich auch online viel. Ja? Also ob es jetzt, ich hatte jetzt den ersten Virtual Assistant Day zum Beispiel, das war ein virtueller Tag, da habe ich noch zwei andere VA-Mentorinnen dabei gehabt, die haben jeweils einen Vortrag gehalten zu Mindset, die andere hat einen Vortrag gehalten zur Stundensatzkalkulation und Angebotsfindung und ich habe dann zum Beispiel Kundenfindung gemacht und Positionierung und wir haben so einen ganzen Tag kreiert. Und auch da habe ich Facebook-Werbung geschaltet, wir haben große Facebook-Gruppen, in denen wir das publik gemacht haben, zeigen uns natürlich auch in dem Bereich und wer da virtuell ja guckt, der wird uns dann auch finden oder auch andere VA-Mentoren finden.
Das heißt, du schaffst ja auch ein bisschen Standards dadurch. Ne? Das heißt, wer zu dir kommt, ist vielleicht vorher schon gut in einigen Bereichen, aber dadurch, dass die Person ja auch ein bisschen selbstständig ist, wie akquiriere ich, wie kalkuliere ich und so weiter, das ist ja, die kann gut im Social-Media-Bereich sein, weiß, wie das alles funktioniert, aber wie ich im Prinzip businessmäßig sowas abrechne, wie ich Kunden da auch wiederum akquiriere, wie ich Verhandlungen führe und so weiter, das kann man bei dir lernen.
Unter anderem, wir haben es jetzt in dem Tag gepackt, aber ich habe mich wirklich aufs Online-Marketing spezialisiert. Das heißt, ich bin wirklich diejenige, die sagt, okay, wenn du in dem Bereich das meiste, was virtuelle Assistenten machen, ist natürlich Online-Marketing. Es gibt, wie gesagt, auch Reiseplanung oder Steuern oder ähnliches, Buchhaltungsthemen, die auch eine virtuelle Assistenz teilweise mit abdeckt oder Backoffice. Aber viele Dinge sind einfach Online-Marketing. Ob es Online-Kurserstellung ist, ob es Facebook-Werbeanzeigen sind, ob es Instagram-Strategien sind. Pinterest-Marketing hatten wir jetzt als Thema jetzt im August. Das sind natürlich Themen, die ja für eine virtuelle Assistenz sehr attraktiv sind, sich in dem Bereich auch weiterzubilden. Aber ich hole mir auch immer wieder, dadurch, dass ich Experten reinhole, auch Themen mit dazu, wo ich sage, das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Wir hatten zum Beispiel einen Mindset-Workshop auch gehabt in der Workademy, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir mal wirklich was, wie bleibe ich motiviert als Selbstständige, wie muss ich mein Mindset ausrichten. Ich habe Planungsworkshops mit denen gemacht, wie setze ich mir Ziele, wie kann ich die Ziele erreichen. Und das ist auch der Grund, warum das Virtual Assistant Work Academy heißt, dieses Wortspiel mit Work und Arbeiten. Ich finde es super wichtig, dass sie in die Umsetzung kommen. Und das muss dann auch relativ zügig irgendwann passieren, weil ich finde es nicht gut oder es werben sehr, sehr viele mit 30 Stunden Videomaterial. Vielleicht hast du sowas auch schon mal gehört. Und dann denke ich immer so, wow, 30 Stunden Videomaterial, 30 Stunden, in denen ich kein Geld verdienen kann, ja, die für mich wegfallen und in denen ich mich vorm Rechner sitze und mir Videos angucke. Und das wollte ich einfach nicht. Und deswegen ist es kein klassischer Online-Kurs. Die Trainings werden live gemacht, die werden auch aufgezeichnet und stehen einem danach zur Verfügung natürlich, wenn man bei dem Live nicht dabei sein konnte. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass sie direkt in die Umsetzung kommen und damit auch Kunden gewinnen und letztendlich dann natürlich auch ihren Umsatz
erhöhen. Super. Also du machst sie praktisch auch fit für draußen so ein bisschen, ne? Um das mal so ein bisschen abzukürzen.
Genau.
Und das heißt, wie verdienst du dann dein Geld? Sind die bei dir irgendwo in einem Club Mitglied, wo sie eine Monatsgebühr dafür bezahlen oder eine Coachinggebühr? Wie nennst du das?
Ja, es ist eine Mitgliedschaft, genau. Die kann man 3 Monate oder sozusagen zum Testen oder 12 Monate direkt buchen.
Ach so. Genau. Ihr geht einen gemeinsamen Weg, ja?
Genau.
Das ist ein Ausbildungsweg mit sehr vielen Lernmöglichkeiten. Und darüber hinaus bekommst du ja auch einen Bekanntheitsgrad, jetzt du als mit deiner Firma, als Christine Holm. Und das heißt, da gehen auch Firmen, kommen auf dich zu und sagen, hör mal, du machst doch da so eine Plattform, hast du vielleicht immer gute Assistentin für mich, für den Bereich. Das heißt, da vermittelst du auch noch oben drauf.
Genau, dann vermittle ich auch aktiv. Und wenn es dann wirklich Themen sind, wo man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt eine Online-Strategie und Online-Marketing-Strategie, da würde ich jetzt kaufen mich teilweise Firmen dann auch ein und dann gehe ich mit denen das erstmal durch und sage dann, okay, der Bereich an die VA vielleicht auch abgeben oder da könnte man, dass man einfach die Online-Marketing-Strategie...
Du strukturierst das auch so ein bisschen. Ne?
Genau, dass man die auch einfach...
Das heißt, du bist eigentlich die Frau der ersten Stunde. Ne? Das heißt, du gehst zuerst an den Tisch, machst du erst eine eingehende Beratung mit deinen Mandanten, hörst auf gut Deutsch, wo drückt denn der Schuh und mit welchen Sachen kann man das lösen? Wen brauche ich denn jetzt speziell dafür? Ne?
Genau, es kommt halt immer wirklich auch darauf an, wie das Unternehmen schon aufgestellt ist. Manche sagen auch, das habe ich auch sehr oft, ja, wir haben zum Beispiel einen Azubi, der super fit ist, oder wir haben jemanden in der Junior-Position, aber die muss das und das noch lernen. Ja. Kannst du ihr das beibringen? Und dann gehe ich auch in die Firmen rein und bringe denen das auch bei und gebe dann sozusagen auch die direkten Umsetzungstipps und zeige denen, wie sie es weiter dann in der Firma auch integrieren können, ohne sich vielleicht eine VA dazu zu holen.
Sehr cool. Und wer ist eigentlich in dem Bereich virtuelle Assistenz unterwegs? Was sind das für Damen? Gibt es da so einen roten Faden? Den
auch du teilweise hast? Männer. Ich hatte auch schon Männer in der
Work
Academy.
Auch ein paar Männer, ja.
Genau, also ganz, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, die kommen aus den verschiedensten Bereichen. Der klassische Fall sind oft Mütter, die vielleicht auch ein Kind bekommen haben und sagen, ja, für diese Teilzeitstelle, die mir da angeboten wird in der Firma, möchte ich eigentlich nicht zurückgehen, weil da verkaufe ich mich unter Wert. Also das höre ich halt oft. Die möchten natürlich auch gefordert werden und jetzt nicht abgestempelt und auf ein Abstellgleis gestellt werden und diese Selbstverwirklichung auch weiterhin haben.
Das sind ja super hochqualifizierte Leute. Ja. Ich kriege das auch in der Mandantschaft mit. Die haben studiert und so weiter. Dann kommt auf einmal ein Kind auf die Welt. Und dann, das heißt so schön, Mutter sein kann sehr, sehr befriedigend sein. Aber was natürlich fehlt, ist der Erfolg im Job. Wenn du eine Top-Ausbildung hast, möchtest du doch da deine PS-Weise auf den Weg bringen. Und dann irgendwie ein paar Stunden nebenher zu jobben auf 450-Euro-Basis oder halbtags, ist natürlich nicht das, was man glücklich macht. Das heißt, es sind ja, glaube ich, sehr, sehr hochkarätige Leute unterwegs im Bereich der virtuellen Assistenz.
Ja. Ne? Und das ist halt auch oft, was so wiedergespiegelt wird im ersten Moment, weil Assistenz ist so ein Begriff, da tun sich viele mit schwer.
Ja.
Gerade wenn die große Position oder hohe Positionen hatten in Firmen.
Das kann ja vom Kaffeeholer bis hin sein, bis zur rechten Hand. Ne?
Dadurch, dass es aus dem Amerikanischen sozusagen übersetzt wird oder raus dieser Begriff übergeschwappt ist, ist es halt auch dementsprechend dehnbarer Begriff. Ja, ob man sich jetzt virtuelle Expertin nennt oder virtueller Manager oder da sage ich halt auch immer den VAs, macht das, womit ihr euch wohlfühlt und wo ihr denkt, dass eure Expertise am besten mit gespiegelt wird. Ja. Dennoch nimmt dieser Begriff natürlich immer mehr Form an und auch Unternehmer verstehen, okay, das ist jetzt nicht nur ein Handlanger oder für mich, sondern da ist wirklich auch Expertise.
Also ich nehme das so, seit ungefähr 12, 15 Monaten nehme ich diesen Begriff auch mehr wahr im Social-Media-Bereich. Passt das so ungefähr? Gab es das vorher schon? Bisschen, aber ich habe den Eindruck, dass da kommt eine ganz neue Branche entsteht.
Ja, so die ersten sind sicherlich so als ich mich selbstständig gemacht habe, vor 3 Jahren circa, ist das immer mehr rübergeschwappt. Dann
also rübergeschwappt, das kam auch aus Amerika.
Aus Amerika dann, genau. Ja. Das ist das, was ich eben meinte. Ja. Man sagt halt, es kommt von dieser 4-Stunden-Woche von dem Buch. Letztendlich, weiß nicht, aber da ist es halt schon deutlich bekannter in Amerika. Und es ist halt ein absolutes Win-Win für beide Seiten. Der Unternehmer ist relativ frei, holt sich aber eine Expertin oder einen Experten rein. Auf der anderen Seite können die virtuellen Assistentinnen orts- und zeitflexibel und selbstständig arbeiten. Das heißt, die haben da keinen Chef, der denen vorschreibt, wie und wann sie zu arbeiten haben, sind aber trotzdem oft mit in einem Team drin. Und das ist das absolute Win-Win, was es dann gibt.
Ja. Und die haben ja Projekte, das Projekt wird ja gemessen an dem Erfolg. Es ist das und das zu tun, ob ich das jetzt nachts mache oder wenn die Kinder Mittagsschlaf machen nach dem Motto, das ist ja shit egal, es kommt ja auf das Ergebnis an.
Kommt auf den Kunden drauf an. Es gibt natürlich auch VAs, die sagen, ich mache jetzt Telefonservice und übernehme das, dann sind die natürlich an Zeiten gebunden.
Okay,
da müssen halt natürlich Verträge abgeschlossen werden.
Okay, also Telefondienste kommen nicht dazu, das gibt's auch.
Zum Beispiel. Also man kann wirklich, egal welche Aufgabe du denkst, die du gerne auslagern möchtest, da wird es auch eine VA für geben.
Ja.
Und das ist dann halt auch das Spannende. Und so kommt es wirklich auf den Auftrag drauf an, wie orts- und zeitflexibel du dann bist. Ja, ich habe viele VAs, die gehen dann auch nach Bali oder ähnliches. Da ist natürlich eine Zeitverschiebung von 7 Stunden. Da muss man halt auch gucken, passt das zu dem Kunden? Bin ich jetzt an Zeiten gebunden? Kann ich die Teamcalls mitmachen und so weiter? Aber nichtsdestotrotz ist man sehr flexibel in den Dingen und das ist einfach nur eine Absprache mit dem Kunden.
Jetzt lass uns mal ein Beispiel durchsprechen. Wie kann das für einen Unternehmer aussehen? Der überlegt sich halt, ich brauche Social Media, möchte ich ausbauen. Mache ich da einen Monatsvertrag, einen Zwei-Monats-Vertrag? Wird das stundenmäßig oder pauschal bezahlt? Wie läuft das finanziell? Das ist mir bisher noch nicht bekannt.
Ja, ich würde erstmal wirklich jedem Unternehmer auch raten, die Aufgaben mal aufzuschreiben. Also, dass man sich wirklich mal einen Überblick verschafft, weil auch häufig, wenn feste Mitarbeiter wegbrechen, sich auch immer wieder man vielleicht auch gar nicht so mitbekommt, was da alles hintersteckte, was derjenige gemacht hat, gerade im Social-Media-Management. Mhm. Und plötzlich wundert man sich, dass die Zahlen nicht mehr so stimmen. Ne? Also, gerade im Marketing ist ja auch alles nicht so ganz schwarz-weiß und alles so greifbar, was da passiert und dennoch sehr, sehr wichtig. Und wenn man halt weiß, welche Aufgaben man gerne outsourcen möchte, ist dann natürlich der nächste Schritt zu überlegen, okay, welches Budget haben wir dafür zur Verfügung und wen möchten wir vielleicht auch haben? Also möchten wir jetzt nur jemanden, der uns vielleicht 4 bis 5 Stunden die Woche zuarbeitet oder einmal im Monat einen Tag? Und dann aber auch guckt, okay, machen wir das jetzt als Paketpreis oder stundenmäßig, weil wir selber noch nicht so richtig einschätzen können, was da an Arbeit vielleicht doch hintersteckt und genau.
Und als Vergütung ist alles möglich, das heißt von Stundenvergütung, die man abspricht, wo Stunden nachgewiesen wird, oder man sagt ein Pauschalpaket, die Aufgabenstellung ist, wenn das erledigt hast, bekommst du dafür so und so viel Geld.
Genau, manche vereinbaren, wenn wir jetzt bei dem Social Media Beispiel bleiben, sagen wir mal 15 Beiträge pro Monat, die komplett mit Fotorecherche, Hashtag-Recherche, Texten und so weiter gemacht werden. Dafür gibt es dann einen Paketpreis für diese 15 Beiträge pro Monat und wie viele Stunden die virtuelle Assistenz dafür benötigt, ist dann in dem Moment an ihr gelegen.
Ja. Wie nehmen denn da die Preisspanne? Sag mal, hau mal so ein paar Preise aus. Nur mal so ein Eckwert. Ich weiß, das ist natürlich ganz individuell, aber in welchen Regionen hält man sich drauf? Ich frage das aus dem Grunde, weil viele meiner Hörer sind ja entweder selbstständig, haben Top-Manager-Positionen oder sind selbstständig als Arzt, Steuerberater, Berater oder sowas in der Richtung. Das heißt, die denken ja vielleicht auch darüber nach, wenn sie das hören, ach, das wäre ja interessant. Wie kannst du die rauskriegen, zu sagen, mal, stell kein Fest ein, sondern virtuelle Assistenten den vor.
Ja, das Erste, was ich immer sage, also wirklich nicht mit einer Werkstudentin oder so zu vergleichen. Ja. Also jeder Selbstständige, und das weiß jeder Vollzeit-Selbstständige, kann nicht unter 30, 35 Euro die Stunde arbeiten. Mhm. So, da sind wir schon mal bei so einer Grundeinstellung. Ich sag mal so, die meisten liegen tatsächlich bei einem Stundenlohn zwischen 40 und 60 Euro. Mhm. Und aufwärts kommt es natürlich absolut auf die Expertise an, auf das Projekt. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt natürlich als Country Manager mehr oder minder fungiere, werde ich einen weitaus höheren Stundenlohn haben, als wenn ich jetzt Tabellen abarbeite. Das ist natürlich auch dann dementsprechend der Aufgabe zu schulden. Ja? Ja. Aber da sind wir schon und auch da kann man natürlich immer wieder in die Reports auch reingucken, die es auch über Freelancing gibt generell und sich da auch gut mal ein Bild von machen, was denn ein Freelancer in dem Bereich verdient. Und um sich
was ist das für ein Report? Was ist das für ein Report?
Es gibt zum Beispiel Stundenlohn-Reports, die zur Verfügung gestellt werden, wo man Umfragen gemacht hat, wie viel verdient
jetzt. Das heißt, wenn ich Stundenlohn-Reports eingebe in Google, dann bekomme ich da so ein paar Hinweise oder wie?
Genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, aber es ist wie zu sagen, Stundenlohn, Freelancer in einem bestimmten Bereich, da gibt es immer mal wieder Reportings, die von offiziellen Stellen rausgegeben werden. Ja. Wo liegt zum Beispiel im Moment im SEO-Marketing ein Freelancer mit seinem Stundenlohn? Dass man das auch mal recherchiert.
Dann habe ich so ein paar Eckpunkte, weil es ist ja für mich als Unternehmer auch wichtig, ich habe ein Projekt raus zu geben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich ja ein bestimmtes Kostenbudget und Kostenvorstellung, wo ich das im Prinzip kalkulieren möchte, damit ich also ein bisschen weiß, was die andere Person auf der Gegenseite mir sagt, dass das möchte ich haben, das bringe ich dafür.
Genau, und die Sache ist natürlich immer, sobald eine VA ihr Wissen rausgibt, also strategisch beratend tätig ist, ist es natürlich höher, wie bei jedem anderen auch, als wenn sie jetzt eine ausführende Tätigkeit macht, wo sie ihr Wissen mehr oder minder für sich behält. Ja, klar, wenn man sich Wissen nochmal explizit einkauft und darüber nochmal wirklich in Erfahrung tritt, dann ist es meistens ein bisschen höherer Stundenlohn.
Ja, cool. Jetzt haben wir ja Corona-Zeit immer noch. Wir sind jetzt am 10. August, sitzen in Köln, Gott sei Dank einen schönen Raum. Nachmittags um 17 Uhr, glaube ich, 36 Grad haben wir in Köln. Der Schweiß lief heute in Strömen, aber hier ist wirklich sehr, sehr angenehm. Was hat denn Corona so ein bisschen für dein Business geändert? Du hast mir, glaube ich, am Telefon schon mal gesagt, davor schon, auch eigentlich ist mein Geschäft jetzt besser als vorher. Es gibt ja Corona-Gewinne, habe ich so den Eindruck, Corona-Verlierer, bei manchen neutral. Du bist auf der Gewinnerseite von Corona, habe ich so ein bisschen gehört. Ne?
Ja, kann man schon so sagen, dadurch, dass natürlich vieles jetzt online stattfindet und dann kannst du dir vorstellen, kamen plötzlich Unternehmer zu mir aus dem Freundesbekanntenkreis, die plötzlich wirklich auf online umstellen mussten und haben dann gesagt, du hast doch ein Online-Business, sag mal, wie machst du das jetzt eigentlich?
Wie mache ich eine Zoom-Sitzung oder ne,
Go-Meeting? Genau.
Wie geht denn das eigentlich nach dem Motto?
Genau, ja. Die Aufträge trudelten dann ein und habe ich gesagt, ich bin ja gar nicht in dem Bereich tätig, da jetzt die ganze Zeit zu beraten. Klar, ich zeige das auch meinen virtuellen Assistentin, aber dass ich das jetzt Firmen so beibringe, wie Systeme funktionieren oder so, hatte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht.
Es gibt Systeme und wie funktionieren die da? Aber das ist im Prinzip so, du kommst aus der Steinzeit, auf einmal bist du gezwungen, du kannst deine Kunden nicht mehr besuchen, kannst keine Besprechung draußen machen, auf einmal musst du per Telefon und per Internet, per Bildgebung ganz anders mit deinen Kunden, mit deiner Zielgruppe umgehen. Das haben wir viele vorher nicht gelernt.
Auch mit ihren Mitarbeitern. Und da merke ich auch den Wandel, die sehr, sehr stark an den Mitarbeitern festgehalten haben, wo Homeoffice nie möglich war, weil sie vielleicht auch ihren Mitarbeitern ein Stück weit zu wenig Vertrauen geschenkt haben, musste ja plötzlich Homeoffice möglich sein. Mhm. Ja, wie mache ich das denn? Wie kommuniziere ich denn mit meinen Mitarbeitern? Wie prüfe ich die Aufgaben? Wie halte ich die Teams zusammen? Auch das kam natürlich hinzu.
Ja.
Und das ist ein ganz spannendes Feld. Aber generell auch, dass natürlich leider auf der anderen Seite auch viele vielleicht Festangestellte gehen lassen mussten. Aber trotzdem müssen diese Aufgaben erledigt werden. Und da ist natürlich auch eine VA wieder perfekt, die dann mit dazugeholt werden kann, recht flexibel. Und natürlich auch, dass viele jetzt in der Zeit auch einfach mal zum Nachdenken gekommen sind, ob es der Job ist, in dem sie gerade sind. Und das habe ich extremst gemerkt.
Yeah.
Und ich merke, wie jetzt so ein Schwung kommt, die sich plötzlich für virtuelle Assistenz interessieren. Ganz, ganz viele, die jetzt gerade auf dem Weg sind, sich selbstständig zu machen. Es hat zu einem Umdenken geführt.
Das war so das Schlüsselerlebnis nach dem Motto, Corona hat dir auch die Möglichkeit gegeben, mal runterzufahren, mal nachzudenken. Du kommst so ein bisschen zur Ruhe.
Mhm.
Ich habe in der Zeit auch so viel nachgedacht, ein bisschen mehr meditiert als sonst und so. Da kommt man so auf die eine oder andere Idee, wo man merkt, die ist höher, schneller, du bist irgendwo im Rad drin.
Ja.
Setz dich doch mal hin und hinterfrage das. Bin ich, warum, wieso und ob überhaupt nach dem Motto.
Ja, das hat man bei vielen gemerkt. Ja. Und ich glaube, das war die größte Chance für uns alle letztendlich, die wir daraus ziehen können, mal zu überlegen, ist es das, möchte ich das gehen, wie sieht mein Weg weiter aus, vielleicht wollte ich immer reisen, gut, jetzt ist Reisen im Moment nicht so möglich, aber es war vielleicht immer schon mein Lebenstraum, wie kann ich das denn vereinbaren, welche Möglichkeiten gibt es und dann stoßen sie vielleicht auf virtuelle Assistenz oder Eltern merken, mir ist es super wichtig, mit meinen Kindern einfach mehr Zeit zu verbringen und und sagen vielleicht auch, naja, vielleicht suche ich mir irgendwie einen Job oder einen Beruf, wo es sich besser vereinbaren lässt. Und da gab es ein großes Umdenken und ich glaube, das ist so der größte Gewinn für alle.
Absolut. Ich meine, du kannst ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was du gesagt hast, ist ja absolut überzeugend. Das heißt, ich bestimme, von wo ich arbeite. Du bist ortsunabhängig, du brauchst einen Computer, Telefon, reicht dann. Du kannst im Prinzip zeitlich nachts arbeiten, abends arbeiten, wenn du Kinder hast, wenn die Kinder schlafen, zur Schule gehen, danach hast du für die Kinderzeit. Das heißt, diese Kombination, ich bin eine gute Mutter und ich verwirkle mich immer noch selbst in dem, was ich gelernt habe, ist natürlich ideal für diese Art des Arbeitens. Ne?
Auf jeden Fall. Dennoch sage ich immer auch jedem, man muss auch dafür gemacht sein.
Also,
du kennst das, ne? Ja. Selbstständigkeit bedeutet auch, klar, Unabhängigkeit, aber Unabhängigkeit bringt auch Pflichten mit sich. Viel
Absolut.
Eigenmotivation. Und auch das lässt, also das muss man auch für sich einschätzen. Es gibt auch Mütter, die sagen, nein, ich brauche das, jetzt in ein Büro zu gehen, dort habe ich meine Zeit, ich kriege meine Aufgaben gestellt und das ist das, was mir gut tut.
Mhm.
Und andere sagen, die möchten einfach eine andere Vereinbarkeit.
Das, du hast ja immer einen wichtigen Satz gesagt. Manche sagen, ja, ich könnte zwar ein bisschen halbtagsstundenmäßig mit meiner alten Firma arbeiten, in einer Babypause oder so, aber das ist vom Geld jetzt nicht so lukrativ. Mhm. Du kannst ja schon als virtuelle Assistentin gutes Geld verdienen.
Ja.
Das muss man ja auch mal ganz klar rausgeben. Das ist ja nicht so, wie du gesagt hast, ein Studentenjob am Monat 10, 15 Euro die Stunde auf die Hand, sondern du kannst super qualifizierte Arbeit abliefern und gleichzeitig kannst du gutes Geld verdienen.
Genau.
Aber du kannst also nebenbei ein Business aufbauen, auch mit einem sehr überschaubaren Risiko, weil was brauchst du als Investment? Computer, Telefon, ne?
Und Internet.
Und Internet, genau. Internet, ja, ist bei mir mittlerweile super. Und Computer ohne Internet, das geht irgendwie nicht, oder?
Ja, gut, aber viele haben ja diese traumhafte Vorstellung auch, sind ja nicht nur Mütter, sondern es sind ja auch viele, die es fürs Reisen nutzen. Also, die Jüngste in der Workademy ist 19 und Studentin und sagt, mein Traum ist es zu reisen und zu arbeiten. und möchte dadurch virtuelle Assistenz sein. Und da darf man diesen Traum am Strand zu sitzen mit seinem Laptop, was da immer so garantiert wird, da muss ich immer ein bisschen lachen, weil ich glaube, jeder Unternehmer weiß, dass man nicht so einfach von einem Strand in der Hitze bei einem Laptop arbeiten kann. Das funktioniert einfach nicht.
Du, ist auch gut, dass du das anschaust. Das ist doch diese Nomaden, wie heißt das, die treffen die Nomaden oder wie nennt man
digitale Nomaden.
Die digitalen Nomaden. Habt ihr auch schon eins darüber gehört, aber ich habe mal ein Interview gehört. Da gibt es irgendwie einen digitalen Nomaden, einen deutschen Verband für digitale Nomaden oder so. Hat so ein Pärchen, die auf Bali leben. Da habe ich ein Interview gehört. Hochspannend. Da war mir auch klar, man muss ja schon den Zahn ziehen nach dem Motto. Das heißt ja nicht, wenn er auf Bali lebt, der sitzt dann im Prinzip im Pool, tippt mal kurz ein bisschen zum Computer ein, macht den zu und das Geld ist dann tacker, tacker drauf. Sondern arbeiten musst du, egal wo du lebst. Derzeit, wo du arbeitest, wenn es 5 Stunden nur sind, musst du in 5 Stunden 100% Gas geben.
Ja.
Und dann bist du auch dein Geld wert. Und du musst an Kunden rankommen. Und nur weil du sagst, jetzt sitze ich auf Bali, Etul, Sonne, Vibe, Gesang, wie das so schön heißt. Aber da kommt dann noch kein Geld rein. Es kommen keine Kunden rein. Du musst das Business schon beherrschen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, den Zahn muss man jedem ziehen. Dann ist nicht so einfach so mal Urlaub machen und dann der Urlaub für Geld verdienen. Hast aber den Vorteil, nach getaner Arbeit, dann gehst du auf dein Surfbrett, dann bist du halt am Strand oder in coolen Cafés, dann ist das okay.
Ja, absolut.
Also die Kombination, darauf kommt es an.
Absolut. Und auch generell Online-Business wird auch oft suggeriert, ja, wir kennen alle diese Anzeigen, wo ein Lamborghini im Hintergrund ist oder eine Rolex in die Kamera gehalten wird oder so. Erschrecke ich immer, wenn ich das...
Das schnell reich werden.
Es ist einfach nicht so. Ein Online-Business ist harte Arbeit und Selbstständigkeit.
Ja. Das ist wie jeder andere Job auch. Ne? Das sind immer so die Leute nach dem Motto, über Nacht bin ich bekannt geworden. Ne? Aber über Nacht bekannt zu werden, dann hast du 10 Jahre vorher, wo Nächte durchgearbeitet worden sind, wo Tränen geflossen sind, wo Schmerz da war, vielleicht ein bisschen Freude. Und dann auf einmal gibt es den Knall und dann kannst du die Früchte deines Tuns auch ernten.
Absolut.
Aber die eine Nacht hat ein Vorleben. Ne? Und das ist manchmal so dargestellt, wo, willst du einen Lamborghini haben? Der ist dann natürlich nicht den Leuten. Den haben sie irgendwo draußen fotografiert. Tun so, als wenn er denen selbst gehören würde. Ne?
Ja, also die Vorstellung ist halt immer, das finde ich ein bisschen schade, dass das auf dem Online-Business-Bereich so ein bisschen suggeriert wird, dass das so einfach funktioniert und alles ist direkt skalierbar. Also man kann direkt mit einer geringen Investition sehr, sehr viel Geld verdienen.
Ja.
Und den Zahn muss man auch einfach ziehen. Das ist sehr viel.
Dass du das heißt, skalierbar. Soll dein Tun skalierbar sein und von 0 auf 100 in 3 Monaten und dann bist du schon Multimillionär. Ne?
Genau.
Aber ich glaube, das war früher so, egal ob du online oder offline arbeitest. In Köln sagen wir, von nichts kommt nichts, also von nichts kommt nichts. Du musst wachsen. Auch als Unternehmer wachsen. Ne?
Ja, mit deiner Persönlichkeit.
Mit deinem Tun, mit deinem Lernen und auch du arbeitest heute anders als gestern und morgen wirst du anders arbeiten als heute, mache ich jede Wette.
Ja.
Du bist ja auch so eine, die sich immer wieder neu orientiert, hört, sieht und das Ganze wieder neu umsetzt. Ne?
Ja, und auf jeder Stufe hast du ja auch wieder neue Grenzen, die du erreichst und wo Herausforderungen, die einfach da sind, die es dann auch zu nehmen gilt. Und das sieht man oft nicht. Man denkt dann, ist man an einer Schwelle vielleicht angekommen und dann habe ich es geschafft, dann kann ich nur noch reisen oder sonst was. Auch da liegen wieder die nächsten Herausforderungen. Wenn du ein Team leitest zum Beispiel, was deine Arbeit macht, dann hast du wieder ganz andere Herausforderungen, indem du dein Team führen musst.
Das ist vielleicht manchmal.
Ja, ganz genau. Und das ist halt auch, nicht nur weil man wächst, kommen keine Herausforderungen, im Gegenteil. Die werden uns immer begegnen und deswegen sage ich auch einfach, muss diese Grundeinstellung haben, das zu wollen. Aber jeder, der sich das in sich trägt und gewillt ist zu lernen, ich sage immer, Wissen kann man überall herschaffen. Also das ist so, wer Lust hat, sich Wissen anzueignen, der wird es auch immer können und einfach auch dann in die Umsetzung kommen. Das andere ist aber, diese Grundeinstellung zu haben und sein Mindset weiterzuentwickeln, selber persönlich zu wachsen. Das kann dir kein anderer geben.
Das kann dir kein anderer geben, weil Wissen ist da. Du kannst heute mit Google und so weiter, ich meine, ich bin mittlerweile auch, ich kann ohne das Ding jetzt auch nicht leben. Da googelst mal hier, guckst mal da. Du hast alles, was du an Wissen brauchst, hast du bei dir. Früher habe ich mir Bücher gekauft. Ich komme aus einer Generation, im Prinzip nach dem Studium muss ich erstmal verkaufen lernen, wie verhandelt man und so weiter. Da habe ich mir Bücher gekauft, die waren richtig teuer. Die haben damals 50 D-Mark gekostet. Das hast du heute in Euro wahrscheinlich zu bezahlen. Habe Kurse, billig teure Kurse. Heute gehst du ins Internet rein, du machst Videokurse, du kannst dir bestimmtes Grundwissen kannst du erstmal für lau, also für gar kein Geld, nur in deiner Zeit kannst du dir das einkaufen und erlernen. Aber dann kommt es natürlich darauf an, du musst das auch umsetzen können. Umsetzen heißt, sich selbst weiterentwickeln, aber auch Experten nehmen, dass du selbst lernst.
Genau, ganz genau. Da sagst du auch was ganz Wichtiges, weil ich sage immer, wer nicht in sich investiert, warum sollte jemand anderes in mich investieren, wenn ich nicht selber in mich investiere?
Ja,
also
genau.
Ich glaube daran, dass es alles ein Geben und Nehmen ist und so wachsen wir und so kommt es auch alles zu einem zurück.
Und, wie lernst du denn immer weiter? Hast du auch einen Mentor, der dich begleitet?
Ja.
Wie machst du das?
Ich bin selber seit 1,5 Jahren in einem Business-Coaching drin. Ein europaweites Coaching auf Englisch, wo man im Online-Business-Bereich auch weiterentwickelt wird. Also da auch dementsprechend den Backup bekommt. Ich konnte ja auch nicht sofort Online-Kurse erstellen und so weiter. Das habe ich mir auch erstmal angeeignet, weil das habe ich nirgendwo gelernt, in einem Konzern meine eigene Online-Plattform zu kreieren.
Vielleicht auch nicht im Studium und nicht in der Schule, ne?
Nee, genau. Dann, ich mache immer wieder Zertifizierung. Ich bin unter anderem zum Beispiel von Elopage offiziell zertifiziert, eine von 17 Zertifizierten.
Was ist Elopage?
Elopage ist ein Online-Kursanbieter, ähnlich, vielleicht sagt dir Digimember was, das ist so die größten zwei in Deutschland, wo du deinen Online-Kurs dementsprechend aufbauen kannst, aber auch als Zahlungsanbieter fungiert. Und da bin ich zertifiziert. Ich mache selber sehr viel auch im Mindset-Bereich, habe dort einen Coach an meiner Seite. Und so muss man selber für sich natürlich auch wachsen. Und das Wissen, was ich auch erlerne, ich habe mich jetzt auch nächstes Wochenende wäre ein großes Live-Event in Kanada. Das findet jetzt online statt. Dann werde ich halt bis 2 Uhr nachts durch die Zeitverschiebung da sitzen, 3 Tage und am Wochenende mich fortbilden.
Ja.
Aber genau dieses Wissen kann ich natürlich dann auch weitergeben an die virtuelle Assistenz und ich muss eher auch fit bleiben in dem Bereich, ansonsten könnte ich es nicht anbieten.
Das war super, super wichtig, war auch eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir haben fast jetzt eine Stunde miteinander gesprochen, du hast tolle Tipps rausgehauen. Ich finde toll, was du für einen Lebensweg hinter dir hast und der ist doch bei Weitem nicht zu Ende. Du bist mittendrin. Leben heißt wachsen für mich, deshalb wachsen tust du immer. Wenn du nicht mehr wächst, bist du tot. Also von daher gesehen, wirst du immer wachsen. Aber dass du das nochmal so schön zusammengefasst hast, du bist selbst schon erfolgreich, hast viel Ahnung, aber selbst du gehst hin und investierst in dich selbst. Das ist immer die beste Investition. Ich werde ja oft gefragt als Finanzfuzzi, wo soll ich mein Geld rein? Investiere ich erstmal in dich. Lern erstmal selbst. Du musst erstmal selbst was lernen und dann kannst du weiter andere Sachen machen. Und in sich selbst investieren, ist meines Erachtens das Wichtigste überhaupt, weil das Einzige, was dir kein Mensch nehmen kann, ist Wissen. Man kann dir dein Unternehmen nehmen, man kann dir deine Partnerschaften nehmen, etc. Aber das, was du im Kopf hast, das hast du immer wieder.
Ja.
Man sagt ja so oft, schmeißt man Millionär im Prinzip, der ist morgen pleite, der ist dann ja wieder Millionär, weil der hat im Prinzip, der weiß, wie es geht, der hat das aufgebaut, das ist in ihm drin. Ne?
Ganz genau. Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, bei dem hat mein Opa mir gesagt. Und das war wirklich dieses, was dir keiner nimmt. Mein Opa, ich habe ein super Verhältnis zu meinen Großeltern, die glücklicherweise noch leben. In meinem Alter ist das was Besonderes. Und und er hat zu mir gesagt, war im Krieg und hat genau mir davon berichtet und war in Gefangenschaft und so weiter. Und er hat gesagt, egal was du in deinem Leben tust, was dir keiner nehmen kann, dir kann niemand alles nehmen. Der kann dir deine Kleidung nehmen, der kann dir dein Zuhause nehmen, der kann dir alles nehmen. Was dir keiner nehmen kann, ist dein Wissen.
Cool.
Und der Satz, der begleitet mich, kriege ich Gänsehaut bei der Hitze bei 38 Grad, weil das ist so ein bedeutender Satz für mich und es nicht als Ausgabe zu sehen. Viele sagen, die in dem Bereich sich selbstständig machen wollen, aber ich habe doch gar kein Geld. Man darf es nicht als Ausgabe sehen.
Das ist eine Investition. Das ist der Unterschied. Ausgabe ist es weg, das Geld, Investition, da wächst etwas, da gedeiht etwas.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest für dich neue Erkenntnisse gewinnen und einiges mitnehmen. Vernetze dich gerne mit Holger. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Auch sein Podcast ist dort verlinkt. Und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn wir uns vernetzen. Deswegen schau gerne unter christinholm.de auf Facebook oder Instagram vorbei. Ich freue mich sehr auf dein Feedback zur heutigen Folge.